Montag, der 14. August 2023. Mein Name ist Malte und das hier ist der Fanso Fußballpod. Das lange Fußballwochenende ist hinter uns. Wir haben es geschafft und haben einiges mitnehmen können an Erkenntnissen von den Spielen, sowohl im Pokal, den internationalen Spielen, dem Supercup, also im Prinzip alles, was los war. Und es war wirklich eine ganze Menge. Auch neue Transfers und Gerüchte die ganze Zeit immer wieder dabei. Von daher für mich, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich ist dieses Wochenende irgendwie total überkommen. Fast schon, man könnte sagen, ja, wie so ein richtiger Hurricane. Schwieriges Publikum. Naja, gut. Wir versuchen es einfach noch mal ein bisschen weiter. Haben ja noch eine Menge zu besprechen. Auch natürlich den Transfer, den mittlerweile festgezurrten von Harry Kane zum FC Bayern, der ja bereits im Supercup zum Einsatz kam. Da kommen wir natürlich auch drauf zu sprechen, wie auf den Supercup allgemein. Auf, wie gesagt, natürlich auch die Spieler aus der ersten DFB-Pokalrunde, wo es ja, wie gesagt, einige Upsets gab. Denn wir haben ja festgestellt, es ist die Zeit der Underdogs. Ich werde die Musik zumindest dieses Mal noch nicht spielen. Da kommen wir bestimmt später noch mal drauf, vielleicht einmal kurz. Aber ja, man kann eine ganze Menge mitnehmen. Die Bundesligisten sind zum Teil gut gestartet, zum großen Teil, wie es eigentlich natürlich immer ist. Ne? In der Favoritenrolle sollte man da eigentlich auch mit guten Ergebnissen aufwarten. Aber es gibt ein paar, die ja dem Druck eben nicht gewachsen waren in der ersten Runde und bereits rausgeflogen sind, kommen wir natürlich komplett drauf zu sprechen. Ebenso haben wir natürlich den Start in der Premier League und La Liga und natürlich die klassischen Transfers und Gerüchte in unseren News and Notes. Aber starten wollen wir natürlich im DFB-Pokal. Genau das wollen wir tun. Wir besingen die Underdogs, die in der ersten DFB-Pokalrunde einiges geleistet haben und es teilweise tatsächlich sogar geschafft haben, die großen Favoriten aus Liga 1 und 2 zu besiegen. Deswegen starten wir natürlich einfach bei den Kleinen, die den großen Beinchen stellen konnten, die tatsächlich gewonnen haben. Wir haben aus der Erstliga tatsächlich drei Upsets, also drei Vereine, die jetzt an den ersten drei Tagen DFB-Pokal rausgeflogen sind. Das sind Bremen, Bochum und Augsburg. Und dazu noch zwei Zweitliga-Upsets, also Karlsruhe und Hannover 96. Auf alle die wollen wir natürlich erstmal detailliert ein bisschen zu sprechen kommen. Werder Bremen, fangen wir direkt an, Samstagnachmittag verliert mit 3:2 gegen Viktoria Köln. Das allein ist erstmal kein großes Statement. Köln ist ein Drittligist, ist keine schlechte Mannschaft. Das Bittere für Bremen ist halt, wenn man sich das Spiel anguckt, es hätte vollkommen anders laufen können. Bremen war über 80 Minuten in Unterzahl nach einer roten Karte gegen Amos Pieper, eine Notbremse. Wirklich richtige Entscheidung, ging auf Heinrich Tor gegangen. Pieper versucht ihn noch irgendwie fair zu stoppen, schafft es nicht und weiß sich dann nur mit dem Foul zu helfen. Und dann Bremen ja das ganze Spiel über in Unterzahl, ab dem Moment. Das ist ähnlich wie Paderborn am ersten Spieltag der zweiten Liga gegen Fürth, wo die ja auch irgendwie nach 7 Minuten oder so schon in Unterzahl waren und dann untergegangen sind. Das ist Bremen nicht passiert. Sie haben tatsächlich sogar die Führung zweimal erzielt. Einmal mit dem 1:0 durch Duxch und dann auch mit dem 2:1 nach einem Elfmeter von Füllkrug. Aber im Endeffekt lag es schlichtweg einfach daran, dass sie dem Drittligisten da einfach viel zu viel Raum überlassen mussten. Also man merkt in der Situation dann doch schon auch deutlich, erstmal musste umgestellt werden natürlich, dann muss man auch defensiv natürlich dann wesentlich mehr laufen. Und vor allen Dingen zum Ende des Spiels werden dann auf einmal Räume offen, die das ganze Spiel über nicht da waren. Und dann landet Köln tatsächlich in der Nachspielzeit noch den Lucky Punch und macht das 3:2. Und der Schiedsrichter pfeift erst gar nicht mehr an. Nachspielzeit ist rum. Bremen geht wortwörtlich in der letzten Sekunde K.O. und wird im DFB-Pokal in der nächsten Runde nicht mehr dabei sein. Selbiges gilt für den VfL Bochum. Wenn man das im Vorhinein gewusst hätte, Bielefeld gegen Bochum vom Spiel her, klingt das durchaus relativ ausgeglichen. Es klingt wie eine Erst- oder Zweitligapartie. Allerdings sind momentan zwei Ligen zwischen den beiden Mannschaften. Bochum in der ersten, Bielefeld in der dritten Liga. Von daher, wie gesagt, eigentlich habe ich ja auch in der Vorschau gesagt, in meinen Augen ist Bielefeld da durchaus eine Mannschaft, die momentan in der Phase, in der sie sich befinden, auch mit dem Doppelabstieg und jetzt in der dritten Liga, nicht unbedingt auf der stabilsten Welle fahren. Aber die haben es dem VfL echt schwer gemacht. Durch einen Doppelschlag innerhalb von 4 Minuten nach nicht mal einer halben Stunde war Arminia auf einmal 2:0 vorne. Und Bochum musste anrennen und musste anrennen und musste weiter anrennen. Aber sie haben es im Endeffekt auch geschafft. Kurz vor der Halbzeit dann der Anschlusstreffer, ich glaube Asano war es, der den ersten Treffer für Bochum gemacht hat. Und dann in der Nachspielzeit tatsächlich sogar der Ausgleich durch den eingewechselten Zoller. In solchen Situationen sagt man ja oft, okay, jetzt ist der Favorit im Vorteil, ne? Der Underdog in dem Fall, Bielefeld, ist das ganze Spiel über gerannt, hat sich darum bemüht, eben nicht dieses doofe Tor noch zu kriegen. Und die sind jetzt psychisch irgendwie gebrochen, da kann ja nichts mehr schiefgehen für Bochum jetzt eigentlich. Allerdings machen die in der Verlängerung eben nicht das entscheidende Tor. Und dann kommt es zum Elfmeterschießen und wir sehen die Seitenwahl mit Fabian Klose als Bielefeld-Kapitän, den mit Sicherheit einige von euch ja auch noch kennen aus der ersten und zweiten Liga. Und die Schützen gehen Richtung Bielefelder Kurve und Arminia fängt an. Und ich weiß im Prinzip schon, okay, ehrlich gesagt, da kann Arminia wird das gewinnen. Das war unglaublich, wie offensichtlich das einfach war, dass die tatsächlich das am Ende schaffen würden. Fabian Klose nagelt den Ball einfach mal sofort oben links in den Winkel und dann kommt der Bochumer Mittelstürmer Hofmann und nagelt ihn drüber. Und für mich war das dann im Endeffekt schon erledigt. Stöger scheitert dann im zweiten Elfmeter für Bochum auch noch relativ kläglich in die Mitte. Mittelfelder Torwart Kersken konnte den Ball dann relativ einfach entschärfen, sogar mit dem Bein, glaube ich, noch, weil er eigentlich schon auf die Seite unterwegs war. Ja, und Bielefeld macht einfach jeden rein. Und dann hat sich das im Endeffekt für Bochum auch schnell. Vielleicht, im Endeffekt ist der Vorteil dann jetzt für den VfL, dass die Konzentration da 100% auf der Liga liegen kann, weil das Thema Klassenerhalt wird auf jeden Fall auch Kampf genug. Und ja, ich meine, was soll man sonst Positives daraus ziehen? Ärgerlich ist es in jedem Fall. Aber ähnlich wird es mit Sicherheit dem FC Augsburg gehen. Denn auch der ist in der ersten Runde gescheitert. Ebenfalls gegen den Drittligisten. Da realisieren wir schon so ein Theme und da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Der FCR scheitert im Bayern-Duell bei der Spielvereinigung Unterhaching. Beim FCR schon nicht mehr dabei war Felix Udokai, über den ja eine ganze Menge an Wechselgerüchten so in der Luft schweben. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell, also wenn er am ersten Spieltag spielt, kann ich mir vorstellen, dass er bleibt. Wenn nicht, dann ist er garantiert weg. Also das mal, um das einfach mal so zu formulieren. Scheint aber zumindest in der Kaderplanung für das Pokalspiel ja jetzt schon keine Rolle mehr gespielt zu haben. Von daher geht es anscheinend da eher in die Richtung eines Abgangs. Und entscheidend beim FCA war aber eben nicht das, sondern tatsächlich die klickliche Offensive, weil die kam kaum raus. Und Haching stand sehr gut gestaffelt defensiv, aber nichtsdestotrotz, es sind halt zwei Ligen Unterschied. Augsburg muss da offensiv mehr draus machen. Sie haben im Endeffekt kaum Chancen. Und Haching nutzt die Chancen, die sie haben. Machen das 1-0 vor der Halbzeit. Augsburg hat dann wirklich mit dem Pausenpfiff quasi die riesengroße Chance durch Demirovic, der den Ball aber nicht reinkriegt. Und dann, nach der Halbzeit kam dann quasi nichts mehr. Auch die Wechselspieler haben im Endeffekt nicht mehr viel gebracht. In der Schlussphase gab es nochmal so ein gewisses Aufbäumen, als man dann merkte, hey, die Zeit läuft uns weg. Und dann macht Haching den entscheidenden Konter und es steht 2-0. Also so einfach kann es dann tatsächlich manchmal gehen. Ne? Wenn man es selber nicht hinbekommt, dann ist es natürlich auch einfach kein gutes Ergebnis. Und wie gesagt, für Augsburg gilt jetzt dasselbe wie für Bochum. Konzentration immerhin auf der Liga, ne? Klassenerhalt dann versuchen klarzumachen. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr ärgerliches und unnötiges Ergebnis. Und auf der anderen Seite aber auch, wie gesagt, drei Drittligisten, die gegen Erstligisten gewinnen. Da setzen sie sich mal wieder durch. Die Underdog, Underdog, Underdog. Ist ein bisschen schade, dass ich da nicht irgendwie über Post-Production noch ein S rein implantieren kann, dass das Underdogs heißt, aber gut. Wir haben nämlich noch ein paar andere, die tatsächlich sich durchgesetzt haben gegen Zweitligamannschaften. Da haben wir einmal den ersten FC Saarbrücken, der gegen Karlsruhe gewinnen konnte, das bereits am Freitag. Und ebenso bereits am Freitag der SV Sandhausen gewinnt gegen Hannover 96 im Elfmeterschießen. Fangen wir im Saarland an. Der KSC, wie gesagt, scheitert an schwer zu bespielenden Saarländern. Die haben sich mehr Chancen erarbeitet. Das ist definitiv richtig. Saarbrücken war über das ganze Spiel hinweg in meinen Augen die leicht bessere Mannschaft. Beide waren nicht wirklich zwingend, beide haben sehr viel Kampf gegeben, sehr viel Einsatz gegeben, aber wirklich viele Chancen herausgearbeitet hat sich keiner von beiden. Aber durch den vermehrten Einsatz und die Leidenschaft von Saarbrücken ist dieser Sieg nicht unverdient. Auch wenn der entscheidende Treffer, ähnlich wie beim Beispiel vorhin mit Köln und Bremen, erst in der Nachspielzeit gefallen ist, durch den eingewechselten Brünker, der in der zweiten Halbzeit der Saarbrücker Aktivposten war, wodurch die Saarländer dann tatsächlich auch verdient gewinnen. Nochmal eine Ebene knapper, nämlich tatsächlich bis ins Elfmeterschießen, ging es dann für Sandhausen gegen Hannover 96. Und ich will ja wirklich wieder nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist einfach wieder so typisch, wo Hannover jetzt am Anfang der Saison steht. In jedem einzelnen Spiel, was Hannover bisher gemacht hat, hat eine Mannschaft 2-0 geführt und diese Führung aus der Hand gegeben. Im ersten Spiel hat Hannover eine 2-0-Führung von Elversberg aufgeholt und 2-2 gespielt. Im zweiten Spiel haben sie selber geführt gegen Nürnberg 2-0 und haben noch unentschieden gespielt. Und jetzt haben sie ebenfalls 2-0 geführt, den Ausgleich kassiert, dann 3-2 geführt, wieder den Ausgleich kassiert und dann im Elfmeterschießen verloren. Also, es ist definitiv nicht der Start, den sich irgendjemand in Hannover gewünscht oder vorgestellt hat. Und dass Stefan Leitl da jetzt schon nach 3 Spielen und keinem Sieg bisher unter Druck steht, ist auch einfach nur folgerichtig. Diese Mannschaft hat so viel mehr Potenzial als das, was sie zeigt. Und das ist seit über einem Jahr so. Leitl hat es bisher da absolut nicht geschafft, das Beste daraus zu machen. Ich sehe das einfach 100% so. Ich weiß nicht, woran es bei Hannover hakt. Ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist, ob es eine Kadersache ist, ob da irgendwie der Druck zu groß ist, der auch vielleicht intern teilweise auch aus dem Management gemacht wird. Aber dieses Scheitern spricht einfach schlichtweg auch nicht für das momentane Regime dort. Aber, wie gesagt, es ist im Endeffekt die Saison der Underdogs. Ich werde das Theme jetzt nicht nochmal spielen, das reicht tatsächlich für den Moment. Aber das sind die Spiele, bei denen Mannschaften gewonnen haben, die den Heimvorteil hatten und damit die, ich sag mal, Mannschaft waren, die eigentlich drucklos aufspielen konnten. Die eigentlich zeigen konnten, wir sind hier der Außenseiter, aber wir wollen trotzdem es irgendwie schaffen. Interessant dabei ist, um das erste Mal zu erwähnen, aber da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf, all diese Mannschaften sind Drittligisten. Und das kommt natürlich gleich auch nochmal zum Tragen. Aber wir kommen einmal ganz kurz zu einem Spiel, was in meinen Augen das klar beste Spiel dieses Pokalwochenendes bisher war. Wir können die Montagsspiele jetzt natürlich noch nicht einbeziehen. Aber das beste Spiel, rein wettkampfbedingt, klar, wir könnten jetzt irgendwie das 0-8 von Leverkusen nehmen, weil die selber toll gespielt haben, oder Heidenheim 0-8 oder was. Das knappeste und interessanteste Spiel insgesamt war Rot-Weiß Essen gegen den HSV. Das war ein großartiges Fußballspiel, wo man schon gemerkt hat, dass der HSV da der Favorit ist. Und der hat auch durchaus besser gespielt und verdient gewonnen im Endeffekt. 4-3 nach Verlängerung, 3-3 nach regulärer Spielzeit. 3-mal ist der HSV in Führung gegangen und 3-mal konnte Rot-Weiß Essen wieder ausgleichen. Und das spricht für diese Mentalitäten, das spricht auch für so eine Mannschaft, dass man da wirklich einfach auch sich komplett aufreißen muss, um überhaupt gegen eine Mannschaft, die eigentlich im unteren Mittelfeld der dritten Liga stand, überhaupt gewinnen zu können, und das nach Verlängerung. Der HSV, wie gesagt, macht eine ganze Menge offensiv, gewinnt auch nicht unverdient, aber er erweist sich halt wieder mit defensiven Mängeln. Das ist ganz klar auch eine Tatsache. Da fehlen immer noch die Leute, die in der letzten Saison halt die Konstanz gebracht haben, verletzt. Von daher ist das auch keine Frage, aber wie gesagt, gegen einen Drittligisten oder einen unteren Drittligisten sollte das eigentlich nicht so aussehen, zumal die offensive Leistung gestimmt hat. Also die Matchwinner kamen ja ganz klar wieder aus der Offensive. Jatta mit im Doppelpack, Benesch spielt bisher großartig in den ersten Spielen der Saison und Robert Glatze ist sowieso der Fixpunkt der HSV-Offensive. Defensiv allerdings konnten die RWE da überhaupt nicht stoppen. Und das war wirklich einfach auch faszinierend zu sehen, weil das ist natürlich dazu noch ein großartiges Stadion. Die Fans in Essen sind großartig und legen da voll los und die Stimmung ist total da. Und als Benesch dann im Endeffekt den entscheidenden Treffer, ich glaube, in der 117. Minute macht. Trotzdem peitschen die nochmal an. Komm, wir haben noch 5 Minuten, geht nochmal nach vorne. Und auch wenn es dann knapp nicht gereicht hat, war Essen gegen den HSV in meinen Augen auf jeden Fall das Spiel des Wochenendes. Natürlich möchte ich aber auch noch ein paar Wörter über die übrigen Spiele verlieren. Im Endeffekt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, denn aufgrund der bisherigen Underdogs, die wir bereits genannt haben, ist natürlich klar, dass die meisten Favoriten außerhalb davon ihre Spiele gewinnen konnten. Sei es jetzt Dortmund, Leverkusen, Schalke konnte gewinnen, in Braunschweig beispielsweise. Das ist alles relativ klar und die Ergebnisse kann man ja auch gut nachgucken. Aber ich möchte zumindest noch mal ein paar Anmerkungen zu den Spielen machen, die ich persönlich ganz interessant fand. Denn es gab einiges, was auch statistisch vor allen Dingen einen gewissen Wert hat, was wir aus dem Pokalwochenende mitnehmen können. Zum einen bereits vor dem Montag, es kommen ja noch 4 Spiele am Montag, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen zu. Insgesamt gab es bereits jetzt 6 Spiele mit mindestens 6 Toren Differenz. Also 6 Spiele, in denen der Favorit dann im Endeffekt mit 6 oder mehr Toren gewinnen konnte. Letztes Jahr waren es in der ganzen Pokalrunde insgesamt nur 5 davon. Das heißt, wir haben jetzt schon eine gewisse Diskrepanz, die man sehen kann, vor allen Dingen in den Spielen von Mannschaften, die unter der dritten Liga spielen und gegen höherklassige Mannschaften spielen. Das ist nämlich das Deutliche an der Geschichte. Es gab, um das nochmal zusammenzufassen, also wir reden von Mannschaften, die Gastgeber waren und entweder Regionalliga oder tiefer spielen. Von denen gab es nur 3 Teams, die mit höchstens 2 Toren verloren. Das war einmal Gütersloh gegen Kiel 0-2, Illertissen gegen Düsseldorf 1-3 und Oberachern gegen Freiburg 0-2. Alle anderen Siege von den Erst- oder Zweitligisten gegen Regionalligisten oder tiefer waren mit mehr Toren als zwei. Das ist definitiv sehr, sehr deutlich. Insgesamt die Tordifferenz, und das ist auch der Wahnsinn, wenn man sich das anguckt, die Tordifferenz insgesamt zwischen Regionalliga, Oberliga und Erstliga, Zweite Liga war 4 zu 89. 4 zu 89. Die Regionalligisten konnten in all den Spielen nur 4 Tore erzielen. Die waren durch Schott Mainz gegen Borussia Dortmund, was man auf jeden Fall bemerken sollte, weil da hat sich Dortmund echt doof angestellt, muss man sagen. Oberneuland gegen den 1. FC Nürnberg, Illertissen gegen Fortuna Düsseldorf und der FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock, die es ja immerhin noch ins Elfmeterschießen geschafft haben. Also technisch gesehen war das ein Unentschieden, auch wenn wir die Elfmeter jetzt natürlich in den Toren nicht zählen. 4 zu 89 Tore, das ist der Wahnsinn. Jetzt machen wir aber mal den Crosscheck auf der anderen Seite. Die Drittligamannschaften, die bisher gespielt haben, wie gesagt, am Montag kommen noch einige dazu und wir haben ja auch noch die Spiele von Leipzig und Bayern gegen Wien Wiesbaden aus der zweiten Liga und Preußen Münster aus der dritten. Aber die, die bisher gespielt haben, das waren 7 Spiele. 7 Spiele mit Drittliga-Beteiligung. Der Drittligist hat 5 von 7 Spielen gewinnen können. Gegen eine höherklassige Mannschaft, gegen einen Erst- oder Zweitligist. Dabei haben die Drittligisten 15 zu 13 Tore erzielt, wenn wir Elfmeter da jetzt komplett rauslassen, also Elfmeter schießen lassen wir weg. Saarbrücken konnte gewinnen gegen den KSC. Sandhausen konnte gewinnen gegen Hannover 96, beides also Zweitligisten. Viktoria Köln, haben wir schon gesagt, gegen Werder Bremen. Bielefeld gegen Bochum im Elfmeterschießen. Und Unterhaching gegen Augsburg, also alles Erstligisten. Und die beiden Niederlagen von Drittligisten waren Halle mit 0 zu 1 gegen Fürth, also einem Torunterschied, und RWE mit 3 zu 4 nach Verlängerung gegen den HSV, also auch nur einem Torunterschied. Leute, ich sag's euch, die dritte Liga ist nicht so weit entfernt, wie man denkt, von den Profiligen. Die dritte Liga ist so weit professionalisiert, dass diese Liga mithalten kann mit dem einen oder anderen Zweitligisten und in guter Form sogar mit dem einen oder anderen Erstligisten. Das sagt eine Menge aus. Und das ist eben nicht nur eine Ausnahme. Das wird sich in Zukunft so bestätigen, dass wir immer mal wieder Drittligisten haben werden, die eine gute Chance haben, im Pokal jemanden rauszuschmeißen. 5 Drittligisten sind weitergekommen. Und wie gesagt, am Montag, wir haben noch den VfB Lübeck, der spielt gegen Hoffenheim. Und wir haben Jahn Regensburg, die spielen gegen Magdeburg. Da gibt es noch weitere Chancen. Und dann eben noch Preußen Münster. Gut, die spielen gegen den FC Bayern, das ist jetzt recht unwahrscheinlich zugegeben. Aber sagt niemals nie. Alle anderen haben sich das mit Sicherheit auch nicht gedacht, dass sie da zum Beispiel das Köln gegen Bremen gewinnen wird. Aber sie haben es geschafft. Zum Abschluss aber noch eine kurze positive Sichtweise aus der Favoritensicht. Wenigstens ein paar Mannschaften möchte ich hervorheben, die sich bereits in einer guten Form jetzt in der Frühphase der Saison gezeigt haben. Das ist mir definitiv auch wichtig, ne? Weil klar, Pokal ist die Phase der Underdogs, das ist richtig so. Das soll auch so sein. Aber trotzdem gibt es ein paar Mannschaften, die sich auf jeden Fall jetzt stark für den Saisonbeginn gemacht haben. Dazu haben wir einmal Borussia Mönchengladbach. Gladbach gewinnt mit 7 zu 0 am Freitag gegen Bersenbrück. 6 von 7 Toren der Gladbacher wurden durch Neuzugänge erzielt. Das ist schon mal ein guter Start, wenn man das weiß. Dass man sagen kann, okay, diese Leute haben schon mal gut miteinander kombiniert und funktioniert. Für den Saisonstart ist es sehr, sehr wichtig, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Von daher Gladbach da auf jeden Fall positiv zu bemerken. Dann der Konkurrent auf der anderen Seite quasi mehr oder weniger Bayer Leverkusen. Sehr konsequent in der Chancenverwertung. Nach der ersten Halbzeit, in der es ein bisschen gebraucht hat, bis sie so richtig reingekommen sind, war Leverkusen vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit sehr konsequent. Ebenso wie der erste FC Heidenheim mit 8 zu 0 genauso gewonnen gegen Rostock wie Leverkusen gegen Ottensen. Professionell und ohne irgendeine Form von Stress. Also da wird einfach nur abgespult. Da wird einfach nur gesagt, komm, wir ziehen unser Ding durch, machen das hier, geben da keine Gnade. Und fahren dann quasi nach Hause, weil wir am Wochenende dann eine erste Liga haben. So einfach kann es gehen. Und auch als Zweitligist möchte ich jemanden hervorheben, und zwar den ersten FC Nürnberg, der auch bereits nach einer halben Stunde mit 6 zu 0 geführt hat gegen Oberneuland. Das ist natürlich auch schon mal wieder eine Botschaft von einer Mannschaft, die eben nicht so stark in die zweite Liga gestartet ist, mit einer Niederlage in Rostock und dem gerade eben so kratzen und beißen Punktgewinn gegen Hannover. Aber sie haben einen Hoffnungsträger mit Uso und dem 17-Jährigen, der jetzt auch im Pokal mit 3 Toren auf sich aufmerksam machen konnte. Da macht auch ein Gegentreffer beim Stand von 0 zu 8 in dem Moment dann nichts mehr her. Von daher Nürnberg auch auf jeden Fall überzeugend gewesen. Die wichtigen restlichen Spiele des Pokals, wie gesagt, heute Abend 18 Uhr. Lübeck gegen Hoffenheim, Homburg spielt gegen SV Darmstadt, Regensburg gegen Magdeburg und dann um 20.45 Uhr der VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln. Also da auch nochmal zweite Liga gegen Bundesliga. Den zweiten großen Schwerpunkt des Spieltages am Wochenende bildete natürlich der deutsche Supercup. Ja, wir haben ja bereits in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich zumindest der Meinung bin, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt das Allerwertvollste, so was, ich sag jetzt mal, Formkurven angeht, was tatsächlich einen mehr oder weniger Mehrwert für die Zukunft angeht oder tatsächlich einen, ja, überhaupt irgendwie Konkurrenzwert. Nichtsdestotrotz kann man aus dem Spiel natürlich einiges ziehen, vor allen Dingen auf Seiten des FC Bayern, der mit dem Ergebnis ja mit Sicherheit nicht zufrieden sein wird. Ein klares und deutliches 3:0 für RB Leipzig in München. Man sieht schon überall in den Medien die Schlagzeilen zu der Olmo-Ohrfeige für den FC Bayern. Dani Olmo mit allen drei Treffern für RB, das ist natürlich auch schon mal ein Statement, dass der sich für dieses Jahr einiges vorgenommen hat. Und Bayern, ja, also klar, auf jeden Fall noch nicht an dem Standpunkt, wo sie sein wollen. Wie gesagt, wir kommen gleich auf Harry Kane und die Transferpolitik des FC Bayern natürlich zu sprechen. Ich möchte aber erstmal einsteigen mit dem Spiel allgemein. Zunächst erstmal, was mich positiv überrascht hat, RB spielt mit wesentlich mehr Neuzugängen als erwartet. Ich hatte ja beim letzten Podcast schon angedeutet, dass ich der Meinung bin, wahrscheinlich wird es im Endeffekt eher konservativ sein. Aber im Endeffekt waren einige Spieler neu dabei. Das hat mir sehr gut gefallen. Xavi Simmons hat gut gespielt, zeigte sich aktiv am Ball und in Zweikämpfen, wurde mehrfach attackiert. Das gehört halt dazu. Ne? In der kreativen Position wird das auf jeden Fall der Fall sein. Dazu haben wir Seiwald, der auf der 6 aushelfen musste, da sich Kevin Campbell, glaube ich, beim Aufwärmen verletzt hatte. Der natürlich eher dementsprechend defensiv aktiver, aber auch mit einem guten Spiel. Openda im Sturm mit einer großen Laufbereitschaft, insgesamt relativ unauffällig, aber im Endeffekt trotzdem Aktivposten. Und Fabio Carvalho kam dann später auch von der Bank, der in den letzten, ja, knapp eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber nicht mehr allzu viel zeigen musste oder brauchte. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt ja bereits erledigt, wie wir wissen, durch die drei Treffer von Dani Olmo. Außerdem auf der Bank bei Leipzig saß Neuzugang Luke Keber, der jetzt tatsächlich dann verpflichtet wurde von Olympique Lyon für 30 Millionen Euro. Das soll der erhoffte Guardiol-Ersatz werden. Ich meine, ich bin gespannt. Guardiol natürlich, wie gesagt, einer der besten Verteidiger der Liga in den letzten Jahren. Von daher bleibt spannend zu sehen, ob der da in die Rolle reinwachsen kann. Defensiv, muss man witzigerweise aber sagen, hatte Leipzig nicht allzu große Aufgaben. Klar, Bayern hatte durchaus Chancen, hat sich da eine Menge erspielt. Aber im Endeffekt war es dann entweder Blaswig, der die Bälle gehalten hat, oder die eigene Unfähigkeit der jeweiligen Schützen, die den Ball im Endeffekt nicht im Tor unterbringen konnten. Also beispielsweise Matthijs Tell, der hat ein aktives, gutes Spiel gemacht, hat sich eine Menge Möglichkeiten rausgearbeitet, kriegt den Ball aber im Endeffekt nicht rein. Und nachdem Olmo das erste Tor erzielt hatte, was ja nach dem Freistoß so ein bisschen mehr oder weniger ein Zufallsprodukt war, war Bayern dann auch klar spielbestimmend für die lange Zeit, kriegt es aber halt nicht hin, gute Abschlüsse zu erzwingen. Tell, wie gesagt, einmal über das Tor und dann Blaswig sehr, sehr gut gehalten. Und das bringt mich auf einen interessanten Punkt, gerade was Blaswig angeht. Technisch gesehen, bei RB die Nummer 2, wissen wir, immer Gulaschi ist immer noch verletzt, hatte sich ja in der letzten Saison schwere Verletzung zugezogen, weshalb dann Blaswig quasi im Tor stehen musste und es auch sehr, sehr gut gemacht hat über weite Verläufe der Saison hinweg. Und dann frage ich mich, ja gut, Blaswig war von Anfang an als Nummer 2 vorgesehen. Das war klar. Der hat sich jetzt so gut gezeigt, dass man wirklich auch als RB gucken muss, was daraus jetzt wird. Ob Blaswig vielleicht in Zukunft sogar einfach im Kasten drin bleibt, selbst wenn Gulaschi wieder dabei ist. Das ist aber eine Frage für die Zukunft. Können wir natürlich jetzt aber auch sehr, sehr gut auf den FC Bayern münzen. Wer stand heute im Tor? Sven Ulreich. Ulreich, wie gesagt, der zweite Torhüter des FC Bayern aktuell, weil Neuer immer noch nicht fit ist. Im Gegensatz zu RB, die jedoch ganz klar sagen, wir legen unser Vertrauen voll in dich und du kannst das. Blaswig hat super gehalten, jetzt nicht nur in diesem Spiel. Will der FC Bayern ja sehr, sehr deutlich auch nach außen repräsentieren, wir wollen noch einen anderen Torwart. Ich meine, wir wissen nicht hundertprozentig, wie lange Manuel Neuer noch nicht dabei sein kann. Und nichtsdestotrotz, Manuel Neuer ist auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend müssen wir da auch drauf achten. Aber Sven Ulreich hat in den letzten Jahren auch immer mal wieder sehr, sehr ehrenhaft dort aushelfen können und sich als guter zweiter Torwart präsentiert. Warum soll der also nicht jetzt quasi auch am Anfang in der Saison im Kasten stehen? Das ist für mich noch ein Rätsel. Stattdessen werden da Gerüchte rausgeholt, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Ne? Das Bayern-Torwart-Karussell ist ja noch aktiv. Aber nichtsdestotrotz, Ulreich hatte schon gesagt, es geht ihm auf die Nerven, dass er da jetzt quasi nicht wirklich die Chance bekommt, sich zu präsentieren. Klar, jetzt gerade schon, weil einfach kein anderer da ist, in Anführungszeichen. Aber prinzipiell sehe ich da nicht unbedingt den Riesenbedarf, wenn man davon ausgeht, dass Manuel Neuer wiederkommt. Warum sollte man da nicht in der Zukunft drauf schauen und eventuell nächstes Jahr nochmal gucken, wenn sich da vielleicht einige Dinge bereits geklärt haben? Aber gut, das nur zu dem Punkt. Weiter geht's. die Stimmung kippt wieder ein bisschen in Richtung Bayern, dann, als nach etwas über 60 Minuten dann Harry Kane eingewechselt wird. Auf den Transfer komme ich gleich noch in Ruhe zu sprechen. Aber zunächst erstmal kommt in der 63. Minute die Stimmung, ist auf einmal da, die Fans jubeln. Man freut sich, dass man so einen, ja, wirklich Weltstar im Endeffekt wieder in Reihen des FC Bayern hat. Und was passiert 5 Minuten später? Es gibt den Elfer und das dritte Tor. Und es steht 3-0 und das Spiel ist im Grunde vorbei. Und dann, ja, gut, dass Kane dann in den letzten 20 Minuten jetzt nicht sonderlich viel Bindung zum Spiel bekommt, da sollte man ihm jetzt irgendwie keinen Vorwurf machen. Weder der Mannschaft in dem Moment noch dem Spieler selbst. Da ging es nur darum, einfach mal, okay, wir haben eine Präsentation, wir haben hier einen Spieler, der jetzt quasi auf jeden Fall fest bei uns drin ist. Der hat seine ersten Minuten gekriegt. Und ich bin mir sicher, dass er am Saisonauftakt in Bremen dann auch von Anfang an dabei sein wird. Nichtsdestotrotz, einmal ihn gesehen zu haben, ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Mehr war es dann aber im Endeffekt auch nicht. Vor allen Dingen, weil Bayern ja kurz danach oder kurz vor dem Ende im Endeffekt noch relativ schwimmt und fast noch das 4-0 kassiert. Šeško, der eingewechselt wurde, hat zweimal die Chance, den vierten Treffer zu machen. Einmal mit der Abwehr von ebenfalls Bayern 19-Gang Kim, der den da gut abläuft. Im Endeffekt war es, glaube ich, in der Situation sogar abseits. Und dann hält Ulreich tatsächlich einmal den Ball sehr, sehr gut beim möglichen vierten Treffer. Das Ergebnis? Absolut verdient. Leipzig war einfach konsequenter, hat die Möglichkeiten, die sie bekommen haben, gut genutzt. Im Endeffekt Bayern natürlich auch noch einiges an Potenzial hat liegen lassen. Ich bin gespannt, ob das in der Zukunft dann genauso werden wird, weil auch Kane braucht jetzt Eingewöhnungszeit. Durch die Dauer des Transfers und durch das, was es im Endeffekt dann quasi jetzt auch ja, gekostet hat und nicht nur auf finanzieller Hinsicht, ist dort Zeit auf jeden Fall der wichtigste Ratgeber. Die Frage ist jedoch, diese Olmo-Ohrfeige, kann die den FC Bayern jetzt wecken? Weil es sind, auch wenn Harry Kane jetzt da ist, lange noch nicht alle Probleme gelöst. Und ich spreche dabei nicht nur von Transfers. Da geht es um charakterliche Dinge, da geht es um Spielerfragen, intern wie extern. Und da muss man dann auch wirklich als Trainer und Manager und auch ganzer Verein im Endeffekt überlegen, wohin geht es für uns dann mit weiter? Was wollen wir noch machen? Wollen wir überhaupt noch was machen oder gehen wir so in diese Saison? Aber jetzt einmal dazu. Wie gesagt, wir müssen es hundertprozentig jetzt einmal besprechen. Schade, dass es nicht schon zum letzten Podcast so richtig klar war, sonst hätte ich das gerne dahingehend mitgenommen. Aber gut, dann machen wir es halt jetzt. Harry Kane wechselt für 110 Millionen Euro von Tottenham zum FC Bayern. Der Rekordtransfer der Bundesliga. Harry Kane ist im Juli gerade eben 30 Jahre alt geworden. Sein Vertrag läuft bis 2027, also von jetzt an 4 Jahre. Kane war, wie wir wissen, die absolute Wunschlösung des FC Bayern. Klar, allgemein war die Situation so, der FC Bayern sucht eine neue Nummer 9. Und es gab da mehrere Perspektiven. Es gab halt nicht nur Harry Kane. Wir hatten natürlich auch noch Spieler wie zum Beispiel Kolomoani standen im Raum. Niklas Füllkrug wurde sogar zwischendurch mal genannt und auch andere internationale Lösungen weiterhin. Aber Harry Kane war von Anfang an auch ein Spieler mit dem Format, wo sich der FC Bayern wahrscheinlich dann gesagt hat, das ist es, was wir wollen. Wir wollen diesen großen Spieler haben, koste es, was es wolle. Und das merkt man eben auch an der finanziellen Lösung. Dazu gleich mehr. Tottenham hat das natürlich gewusst. Daniel Levy hat hoch gepokert. Und das trotz der Tatsache, dass Kanes Vertrag nächstes Jahr ausgelaufen wäre. 2024 endete der Vertrag mit Tottenham. Das heißt, selbst wenn Bayern jetzt gesagt hätte, wir wollen so viel nicht zahlen, was ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder für andere Spieler vorkam, man hätte halt ein Jahr warten können, in Anführungszeichen. Und ihn dann möglicherweise ablösefrei verpflichten können. Das wäre für Tottenham aber natürlich auch ein Super-GAU gewesen, wenn der gesagt hätte, ey, ich will ablösefrei jetzt hier den Verein verlassen, bei dem ich 20 Jahre aktiv war. Das ist natürlich dann noch sehr, sehr ärgerlich. Von daher hat Tottenham, glaube ich, im Endeffekt das Beste daraus gemacht und dann auch einen Betrag damit erzielen können, wo ich mir denke, also 110 Millionen Euro für einen 30-Jährigen, der noch ein Jahr Vertrag hatte. Wir wissen, dass der Stürmermarkt momentan nicht allzu gut aussieht. Es gibt keine guten Neuner auf dem Markt oder allgemein überhaupt, generell gesprochen. Also es gibt nicht viele gute Stürmer von einem solchen Format. Von daher, dass der FC Bayern da komplett all-in geht, in Anführungszeichen, und sagt, wir wollen den definitiv verpflichten und sind dafür auch bereit, diese Summe auszugeben, ist nicht komplett irgendwie abwegig. Nichtsdestotrotz, der Betrag wirft halt auch Fragen auf. Denn wenn es so weitergeht in näherer Zukunft, wo soll der Markt denn hingehen? Wie wollen wir damit weitermachen? Wie sollen andere Vereine darauf reagieren, wenn ein FC Bayern einfach sagen kann, wir nehmen mal schnell 110 Millionen Euro? Selbst ein Borussia Dortmund oder RB Leipzig können das nicht mal eben so. Versteht mich nicht falsch. Ich bin großer Fan und ich mag die Idee, dass der FC Bayern quasi sagt, wisst ihr was, wir müssen hier mal reingehen und müssen auch mal wieder investieren, damit wir so einen großen Spieler hier hinbekommen können in die Bundesliga, weil das ist wichtig. Die Bundesliga hat im Ausland nicht den allerbesten Ruf. Alle Leute denken, es ist nur eine One-Club-Liga. Und rein was den Titel angeht, also rein was wirklich den Meisterschaftskampf angeht, ist das ja tatsächlich auch der Fall, das wissen wir. Aber es geht um so viel mehr. Es geht dabei ja auch um Spielerentwicklung. Es geht dabei um Potenzial. Es geht dabei darum, dass Leute sehen, dass Spieler in die Bundesliga wollen und eben nicht nur, um sich zu entwickeln, sondern auch, um dort erfolgreich zu sein. Deswegen, ich finde diesen Transfer an sich und ich finde, dass Bayern dort all-in gegangen ist, auch eine gute und richtige Entscheidung. Die Frage ist jetzt nur, der Druck ist jetzt natürlich da. Der Druck war natürlich bereits von vornherein da, also auch auf den Transfer allgemein bezogen. Ne? Der FC Bayern wusste ganz genau, wenn man das nicht schafft, dann hat man nicht nur bei den Fans eine Menge Kredit verspielt, sondern auch eventuell für die Saison eine Menge Potenzial verloren. Von daher, der Druck war ohnehin schon da, aber jetzt geht es halt auch darum zu zeigen, was können wir mit Kane im Sturm und allgemein als Mannschaft dann auch leisten. Denn, klar, also simpel gesagt, das Potenzial, die Meisterschaft zu gewinnen, ist auch ohne Harry Kane da. Wir wissen, dafür ist der Rest der Bundesliga einfach auch nicht konkurrenzfähig genug, wie wir letztes Jahr ja leider anhand vom BVB beispielsweise gesehen haben. Die Frage ist jedoch, inwieweit kann Kane jetzt das Potenzial dieser Mannschaft erhöhen für mögliche andere Ziele? Denn für den FC Bayern geht es ja immer um alles. Es geht immer um, wir wollen so viele Titel wie möglich gewinnen. Die Meisterschaft ist ja quasi schon gebucht. Wir haben ja noch eine Pokalsaison und wir haben auch noch eine Champions League. Also dahingehend wird jetzt die Frage sein, was genau ist das, wo es im Endeffekt hingehen soll für den FC Bayern? Weil die Bundesliga, wie gesagt, ne, ich habe jetzt vorhin schon irgendwie beim Kicker diese irgendwie Publikumsumfrage gesehen, wird Kane Torschützenkönig der Bundesliga? Und ich sage mal ganz ehrlich, technisch gesehen ist es natürlich möglich. Ne? Der spielt in der mit Abstand besten Mannschaft der Liga und steht vorne drin. Und ich meine, ne, wir haben gesehen, dass selbst Spieler, die lange nicht das Format von beispielsweise einem Lewandowski haben, die könnte man da einfach reinstellen und die würden in der Saison auch, ich sag mal, ihre 14, 15 Tore einfach machen. Und Kane ist ein Spieler, der definitiv auch ein Lewandowski oder ähnliches Format haben kann, wenn er gut in Form ist. Von daher, warum sollte das unmöglich sein? Und wenn der dort vernünftig reinpasst, dann werden die Bayern dieses Jahr auch wieder unschlagbar sein in der Bundesliga. Das ist für mich gar kein Zweifel. Frage ist wieder, was fehlt den Bayern im Endeffekt noch? Ja, wir haben natürlich die Torhüter-Diskussion schon vorangestellt und jetzt gehen wir da mal ein bisschen rein. Wie gesagt, Manuel Neuer immer noch nicht da. Ulreich, in meinen Augen eine vollkommen okay Nummer 2, aber wie gesagt, anscheinend nicht für einen längerfristigen Zeitraum mehr. Von daher, was passiert jetzt? Es gab einige Kandidaten, die auf der Liste standen. Wir hatten Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea. Wechselt jetzt zu Real Madrid wahrscheinlich, weil sich Thibaut Courtois dort ebenfalls verletzt hat. Komme ich auch gleich beim La Liga-Thema nochmal ein bisschen drauf. Dann Ruigi von Ajax Amsterdam hat sich jetzt im ersten Spiel der Eredivisie für Ajax an der Schulter verletzt. Wird also auch lange ausfallen, ist dementsprechend auch kein Kandidat mehr. David Raya von Brentford geht zum FC Arsenal, um dort quasi um die Nummer 1 zu konkurrieren. Was bleibt noch über? Die einzigen beiden Kandidaten, die ich jetzt so im Kopf habe gerade eben, sind einmal Bono aus Sevilla, der auch mit dem FC Sevilla gerade den Saisonauftakt gemacht hat. Von daher die Frage, wie realistisch das im Endeffekt ist. Und dann haben wir noch David De Gea, der momentan gar keine Mannschaft hat, der vertragslos ist. Das heißt, das wäre in dem Sinne die einfachste Lösung. Allerdings muss der FC Bayern sich dann auch wieder fragen, wenn wir den jetzt holen, der ist auch schon über 30, ist das ein Kandidat für die Zukunft? Ist das jetzt nur ein Kandidat für dieses Jahr? Wenn überhaupt für das komplette Jahr? Also was wollen wir da wirklich draus machen? Von daher, da auf der Torwartposition ist in meinen Augen dann auch alles offen. Und dann auf der Abgangsseite, auf der anderen Seite natürlich spannend, die Geschichte um Benjamin Pavard, der ja relativ klar signalisiert hat, dass er den Verein verlassen möchte. Und jetzt kommt tatsächlich auch mal ein Angebot von einem Verein aus dem Ausland, nämlich Manchester United, die das erste Angebot für Pavard abgegeben haben, was der FC Bayern zwar abgelehnt hat, aber nichtsdestotrotz ist das eine Geschichte, die auf jeden Fall noch weiterhin aktiv sein wird. Pavard, wie gesagt, hat seinen Wechselwunsch klar und deutlich gemacht. Ist jetzt die Frage, wird der FC Bayern dem jetzt stattgeben und wird sagen, ja, vielleicht ist es aber auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen von dem Geld, was wir für Kane investiert haben, da sozusagen wieder reinholen können? Oder will man mit Pavard in die Saison gehen unter dem Risiko, dass der dann vielleicht im Endeffekt überhaupt nicht damit zufrieden ist und eigentlich gehofft hat, dass er quasi schon wo ganz anders ist? Und auf der anderen Seite sportlich betrachtet, wenn Pavard wechselt, dann geht da doch irgendwo auch eine neue Lücke auf, ne? Weil der FCB wollte Kyle Walker verpflichten. Das wird nicht der Fall sein. Walker wird wahrscheinlich einen neuen Vertrag mit City im Endeffekt unterzeichnen. Von daher ist dann wieder eine neue Lücke da und vor allen Dingen auch dann im weiteren Verlauf, was passiert mit dem defensiven Sechser, in Anführungszeichen, den Tuchel noch verpflichten wollte. Denn jetzt zum Beispiel im Supercup gegen Leipzig haben die Sechser, die dort gespielt haben, definitiv nicht die allerbeste Figur gemacht. Und das wird eventuell auch dazu führen, dass vielleicht dann in der Zukunft auch da noch was passiert. Wie gesagt, also der FC Bayern ist natürlich ein Verein, bei dem immer einiges los ist. Mit etwas Glück können wir in der nächsten Folge am Donnerstag mal mit jemandem sprechen, der das Ganze aus einer Fanperspektive beurteilen kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob wir das hinbekommen. Das wäre auf jeden Fall ein Gewinn für uns und für den Podcast. Aber wir schauen mal, wie es mit den Bayern so weitergeht. Vor allen Dingen dann auch am Saisonauftakt. Am kommenden Freitag bei Werder Bremen. Damit haben wir zumindest schon mal deutschlandweit das Wochenende des Fußballs so ein bisschen abgeklappert und über alles gesprochen, was da so passiert ist. Naja, zumindest was die tatsächlichen Spieler angeht, denn auf die Transfers und Gerüchte wollen wir natürlich auch in den News and Notes nochmal zu sprechen kommen. Jetzt aber erstmal machen wir ein kleines Päuschen und sind gleich mit dem internationalen Fußball wieder da. Wenn ihr auch mal Lust habt, euch im Fanso-Fußballpod über eure Lieblingsmannschaft, die Bundesliga oder alles, was mit Fußball zu tun hat, zu unterhalten, meldet euch einfach. Bei Fanso-Sports auf Twitter oder Instagram oder schreibt mir eine Mail. fansosports@gmail.com. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal dabei wärt. Weil ganz ehrlich, was gibt es Besseres, als einfach zu zweit über Fußball zu reden?
This is the big one. The best players, the most money and the most money. This is the Premier League.
Die englische Premier League startet in die neue Saison mit einem Spieltag, bei dem man eigentlich bei, ich glaube, ja, dem Großteil der Spieler tatsächlich so ein bisschen hätte mitrechnen können. Die Ergebnisse waren eigentlich relativ vorhersehbar, in Anführungszeichen, aber nicht weniger spannend trotz alledem, denn viele Spieler waren trotz alledem knapp und hatten einiges an Toren und Aktionen zu bieten. Ich denke, wir gehen einfach mal glatt schnell durch. Am Freitag eröffnete Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Manchester City, also die alles gewonnen haben, außer den Community Shield, die Saison bei Aufsteiger Burnley mit Ex-City-Spieler Vincent Kompany als Trainer. Auch immer wieder eine schöne Geschichte, der wird ja auch schon quasi mehr oder weniger jetzt als Nachfolger von Pep Guardiola irgendwann mal gehandelt, falls der doch irgendwann mal sich dazu entscheiden sollte, eine neue Herausforderung zu suchen oder aufzuhören oder ähnliches. Für den Moment ging es aber für Kompany und seine Aufsteiger aus Burnley erstmal darum, City halbwegs Paroli zu bieten, was ihnen durchaus gelungen ist im Spiel, das kann man definitiv sagen. Also sie haben sich angestrengt, haben sich reingehauen, nur es ist halt trotzdem City. Und dann da gab es, ja, zum Beispiel beim Community Shield gab es durchaus kritische Stimmen wieder über klassische Themen wie Erling Haaland, dass der ja irgendwie in dem Spiel nur zwei Torschüsse hatte oder was weiß ich. Und was passiert? Er macht zwei Tore. Eins wirklich ein wahnsinniger Schlenzer oben in den Winkel. Und alle kritischen Stimmen sind im Endeffekt wieder stumm. Also da passt es dann wieder. Im Endeffekt gewinnt City relativ ungefährdet 3-0, auch wenn die Clarets durchaus ihr Bestes getan haben, wie gesagt. Also für einen Aufsteiger ist das eine engagierte Leistung gewesen. Ärgerlich für die Citizens ist natürlich die Verletzung von Kevin De Bruyne. Der wurde ausgewechselt noch, ich glaube, relativ, nee, Moment, in der ersten Halbzeit, glaube ich sogar noch. Für ihn kam Neuzugang Mateo Kovacic und auch Josko Gvardiol, der von RB Leipzig für 90 Millionen Euro verpflichtet wurde, feierte sein Debüt durch eine späte Einwechslung. Ärgerlich weiterhin für City. Außerhalb von De Bruyne gab es noch eine weitere Verletzung, und zwar die von Kyle Walker, der ja fast auch schon beim FC Bayern war und dann doch nicht. Wurde in der Nachspielzeit noch mit einem bösen Foul erwischt, wofür, ich erinnere mich leider nicht mehr an den Spieler, aber auf jeden Fall gab es noch einen Platzverweis dementsprechend. Und musste trotzdem auch noch in der Nachspielzeit ausgewechselt werden, konnte also nicht mehr weitermachen. Zwei Verletzte, drei Tore, drei Punkte. Die Ausbeute hätte aus City-Seiten da durchaus auch besser sein können. Auch erfolgreich in die Saison starteten die Gunners vom FC Arsenal, die mit einem 2-1-Sieg über Nottingham Forest auch die ersten drei Punkte der Saison klar machen konnten. Arsenal besiegte Forest vor allen Dingen durch eine starke erste Halbzeit, in der dann im Endeffekt auch die beiden Tore erzielt wurden. Auch hier im Endeffekt wieder eine Verletzungsunterbrechung, die das Ganze so ein bisschen trübt. Neuzugang Jorin Timber aus den Niederlanden verletzte sich Anfang der zweiten Halbzeit und musste dann ausgewechselt werden. Forrest kam nochmal ran, der Ex-Unioner Taiwo Awoniyi machte das Anschlusstor. Im Endeffekt reichte es jedoch nicht, um Arsenal dann wirklich zu gefährden. Von daher war es ein verdienter 2-1-Sieg für Arsenal. Am selben Tag noch spielte ein weiterer Champions League-Teilnehmer der Premier League, nämlich Newcastle United oder auch Saudi-Arabien e.V. England, gegen Aston Villa. Und ja, was soll ich sagen? Newcastle zeigte sich trotz erstmal schwieriger Integration der Neuzugänge anscheinend während der Vorbereitung unglaublich gut und konsequent, vor allen Dingen was die Chancenverwertung angeht. Besonders der Italiener Sandro Tonali war einfach der überragende Spieler des Spiels. Wenn man sich den in dem Spiel angeguckt hat, dann kann man sich schon erklären, warum die für den, ich glaube, 70 Millionen Euro bezahlt haben. Außerdem Alexander Isak, der Ex-Dortmunder und schwedische Stürmer mit 2 Treffern, einer der überragenden Akteure. Newcastle gewinnt 5:1 gegen Villa, was auch nicht ohne ist, das kann man definitiv so sagen. Bei Villa der einzige Plusfaktor ist, dass Moussa Diaby, der Ex-Leverkusener, einen guten Einstieg hatte und auch das Tor für die Villains erzielt hatte. Nichtsdestotrotz ist das eine ganz schöne Klatsche zum Saisonauftakt für die Mannschaft von Unai Emery. Und dann gab es natürlich noch 2 Spiele am Sonntag. Das eine war ein Londoner Stadtderby, wenn man so will, zwischen Brentford und Tottenham. Die Spurs das erste Mal ohne Harry Kane, aber mit Neutrainer Postecoglou, dem Australier, der in den letzten Jahren bei Celtic Glasgow relativ erfolgreich war. Von daher hofft Tottenham natürlich jetzt einen Neustart hinzubekommen. Im Sturm dementsprechend Richarlison anstatt Harry Kane jetzt unterwegs, der brasilianische Mittelstürmer. Damit Sicherheit auch eine gute Alternative für die Zukunft, aber das werden wir in der Saison natürlich dann auch noch merken, wie es sich da im Endeffekt durchsetzt. Bei Brentford startete Torwart Mark Flecken, der vom SC Freiburg kam, Ex-Duisburger übrigens auch, muss ich auch erwähnen, geht nicht anders. Tottenham geht in Führung, relativ früh in der 11. Minute durch einen Verteidiger, ich glaube Romero war es, der nach einem Standard per Kopfball trifft, sich dabei aber gleichzeitig einen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zuzieht und dementsprechend sofort ausgewechselt werden musste. Brentford dreht dann das Spiel im Zuge von innerhalb von, ich glaube, 10, 12 Minuten ungefähr war es. Die Spurs schaffen aber noch vor der Halbzeit den Ausgleich und wir gehen mit einem 2:2 in die Pause, der gleichzeitig auch der Endstand war. Denn in der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr allzu viel. Tottenham konnte sich nicht mehr entscheidend durchsetzen. Auch Brentford gab sich im Endeffekt mit dem Punkt zufrieden. Von daher die erste Punkteteilung in London. Auch in London war dann das zweite Spiel des Tages zwischen Chelsea und Liverpool, was dem Namen her durchaus noch ein bisschen mehr versprach. Aber auch da kam es zu einer Punkteteilung. 1:1 am Ende des Spiels. Beide Mannschaften hatten gute Chancen. Im Endeffekt war Chelsea definitiv die bessere Mannschaft. Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte haben sie ordentlich Druck gemacht und Alisson Becker da durchaus auch ein oder zweimal wirklich fast auf dem falschen Fuß erwischt, der allerdings auch in manchen Szenen wirklich grandios gehalten hat. Die Reds aber gehen erst zunächst in Führung durch Salah, der einen Traumpass auf Luis Diaz in den Lauf spielt, wieder Kolumbianer, also ne, auch das kurz erwähnt, gehört dazu. Liverpool also dementsprechend schnell in Führung, aber noch in der ersten Halbzeit gleicht Chelsea nach einem Standard durch den Verteidiger Disasi aus. Und wie gesagt, in der zweiten Hälfte hätte es eher in Richtung Blues kippen können. Also die waren in meinen Augen besser. Das Einzige, was man noch erwähnen sollte, ist, dass Liverpool eigentlich ein relativ klarer Handelfmeter verweigert wurde. Also guckt euch die Szene gerne nochmal in Highlights oder so an. Ich meine, natürlich ist es keine Absicht. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man Absicht mit bewertet. Von daher finde ich das aus meiner Sicht okay, diesen Elfmeter auch nicht zu geben. Aber der Regel nach, so wie wir die kennen, wo Absicht eigentlich jetzt nicht so die Rolle spielte in den letzten Jahren, hätte man den vermutlich geben können oder müssen. Aber gut, ne, so läuft der Fußball halt. Gerade in England ist der VAR noch mal ein bisschen skeptischer betrachtet als hier. In dem Fall auf jeden Fall mit Grund. Denn der Schiedsrichter ist nicht mal rausgegangen, um sich das Ganze anzugucken. Hätte er wahrscheinlich machen müssen oder sollen. Aber gut, im Endeffekt, wie gesagt, eine Punkteteilung zwischen den beiden Mannschaften. Einen kleinen Aufreger gab es dazu außerdem noch, als Mo Salah ausgewechselt wurde, sah er relativ ärgerlich aus, gab kein Abklatschen mit Jürgen Klopp, wo ich mir denke, ja, gut, natürlich ist der sauer, dass der ausgewechselt wird. Der hatte bestimmt den Eindruck, er könnte offensiv noch was dazu beitragen. Es wird da wahrscheinlich in England in den ganzen Tabloids wieder ein Riesendrama draus gemacht und bla, obwohl Jürgen Klopp mit Sicherheit genau weiß, wie er damit umzugehen hat. Also da würde ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Abschluss. Heute Abend, Montagabend, das Spiel zwischen Manchester United und Wolverhampton. Um 21 Uhr könnt ihr natürlich live bei Sky verfolgen.
Viva España, Real y Barça. Vamos la Liga, vamos la Liga.
In Spanien beginnt die Saison mit einem Ausrufezeichen des amtierenden Vizemeisters Real Madrid. Die Königlichen konnten ihr Auftaktspiel bei Athletic Bilbao nämlich souverän mit 2-0 gewinnen, was vor allen Dingen für mich sehr, sehr ärgerlich ist, da ich ja durchaus ein Fan von Bilbao bin und da eine Menge Kontakte hin habe von Leuten, die ich kenne. Von daher sehr, sehr ärgerlich, aber gut. Na, gegen Real Madrid ist es teilweise auch echt dann nicht so ganz so einfach, muss man dann auch ehrlich zugeben. Das erste Tor für Real erzielte Rodrigo, der Brasilianer, nach ungefähr einer halben Stunde. Ja, man könnte ja wieder argumentieren, vielleicht muss Unai Simon da die kurze Ecke zumachen. Wer es gesehen hat, wird sich daran erinnern. Und wesentlich wichtiger jedoch, das zweite Tor erzielte Neuzugang Jude Bellingham. Der ehemalige Dortmunder wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Und auch auf der anderen Seite hat er einen sehr, sehr prestigeträchtigen Award gewinnen können. Er ist nämlich der Dude des Tages. Den Dude des Tages verdient sich Jude Bellingham übrigens nicht nur durch sein sehr, sehr großartig erzieltes Tor nach einer Ecke mit einem Lob über Unai Simon in die lange Ecke hinweg. Das war schon mal eine gute Aktion. Doch, wie gesagt, vielleicht hat einiges von euch es auf der Zone gesehen, das Spiel gegen Bilbao. Der Jubel danach, was Bellingham danach macht, er stellt sich vor die Bilbao-Fans. Und ich meine, wir haben das schon mehrfach auch in Dortmund gesehen, wo er sich so ein bisschen, ja, ich sag mal, so auf dem Präsentierteller hinstellt und die Arme ausbreitet und so eine I am the man Pose quasi einnimmt. Aber das ist, also der Typ hat einfach unglaublich Eier, das muss man ihm lassen. Der stellt sich da vor die Bilbao-Fans und es gibt so wunderschöne Bilder davon, wo man ihn quasi aus der Rückenperspektive sieht, wie er vor den Bilbao-Fans steht und jubelt und die Bilbao-Fans ungefähr hunderte von denen zeigen ihm einfach den Mittelfinger und schreien den an und was weiß ich nicht. Also das ist einfach eine Aktion, wo man wirklich definitiv gut dabei erkennen kann, Bellingham ist einfach ein cooler Dude. Dementsprechend in meinen Augen dann auch zu Recht der Dude des Tages. Generell ärgerlich für Bilbao außerhalb von der guten Leistung von Bellingham war natürlich auch die Tatsache, dass sie in der zweiten Halbzeit durchaus einen Elfmeter hätten kriegen können. Da wurde, ich glaube, Imanol war es im Strafraum gefoult nach einem Schuss und der Schiedsrichter gab den schlichtweg einfach nicht, trotz Möglichkeit des Videobeweises. Da habe ich mich tatsächlich zugegeben ein bisschen geärgert. Auf der anderen Seite wäre das wahrscheinlich auch so die einzige relativ ernstzunehmende Möglichkeit gewesen, die Bilbao sich im Spiel erarbeiten konnte. Also viel war da tatsächlich nicht drin. Viel hat der Torhüter von Real Madrid da nicht auf den Kasten bekommen. Und das war Andrei Lunin, der Ukrainer, stand heute im Tor. Wie gesagt, wir haben ja schon angesprochen, Thibaut Courtois mit Kreuzbandriss lange, lange raus. Und Lunin hat da seinen Job heute definitiv gut gemacht. Von daher auch hier dieselbe Frage. Real Madrid steht vor der Verpflichtung von Kepa Arrizabalaga mit einer Laie. Nur für ein Jahr. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch wieder das Statement im Sinne von, okay, wir haben zwar eine Nummer 2, die völlig in Ordnung ist, aber brauchen eine Nummer 1b. Und ich finde das so bitter, weil im Endeffekt, also Lunin zum Beispiel oder auch jetzt ein Ulreich hat zwar in den letzten Jahren schon gespielt, aber Lunin zum Beispiel, ne, der wartete die ganze Zeit hinter Courtois auf seine Position, auf seinen Moment und im Endeffekt kommt da nicht viel bei rum. Und jetzt im Endeffekt, wo er dann mal vielleicht die Chance hat, ja, er hat jetzt ein Spiel gemacht, cool, aber dann kommt Kepa auf einmal und der steht dann quasi als dritter Torhüter da. Ich verstehe, dass ein großer Verein sich sagt, ah, wir müssen immer eine Nummer 1 Option haben, aber auf der anderen Seite finde ich das tatsächlich ein bisschen bitter zugegeben. Aber gut, Real, wie gesagt, startet erfolgreich in die Saison mit 2-0 in Bilbao. Zum weiteren Auftakt der La Liga gibt es zwei kleinere Überraschungen zu vermelden. Zum einen verliert der FC Sevilla zu Hause gegen Valencia, die ja letztes Jahr beinahe abgestiegen wären. Das ist auch schon mal durchaus überraschend und in so einem schönen Traditionsduell auch was Besonderes für Valencia, da mit 3 Punkten zu starten. Und Champions-League-Teilnehmer San Sebastian kommt zu Hause nicht über ein Unentschieden gegen Girona heraus, was auch durchaus eine Überraschung ist, weil San Sebastian letztes Jahr also den 4. Platz und die Champions-League-Quali definitiv verdient hat und auch eine der besseren Mannschaften in der Liga war. Der Rest der Top 3 jedoch, also Barcelona und Atletico Madrid, spielen tatsächlich noch. Also Barca hat zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, am Montag wahrscheinlich schon gespielt, nämlich Sonntagabend. Das ist tatsächlich für mich und für den Podcast-Schluss dann doch ein kleines bisschen zu spät, verzeiht mir das. Und Atletico spielt dann eben heute am Montagabends gegen Granada. Und eigentlich wollte ich den internationalen Part damit jetzt tatsächlich abschließen und zu den News and Notes weiterkommen. Aber ich habe tatsächlich die Tage nach dem letzten Podcast eine sehr, sehr lustige Nachfrage von einem guten Kumpel von mir bekommen, der meinte, ja, ne, ich find's cool, dass du auch ein bisschen über internationalen Fußball sprichst, aber was ist denn mit PSG und Frankreich, ne, das ist ja auch okay, das ist ja auch eine gute Liga und PSG, ne, die haben viele Leute und Stars und was weiß ich nicht was. Also zunächst erstmal, Die französische Liga ist in meinen Augen nicht ansatzweise dasselbe Format wie die anderen drei oder wie die anderen vier Top-Ligen, also Spanien, England, Deutschland und Italien. Von daher wollte ich die da tatsächlich auch einfach nicht in den Rahmen mit aufnehmen. Und, um das zu beweisen, die französische Liga ist gerade eben in der Fünfjahreswertung der UEFA, nach der beispielsweise auch die Champions-League-Plätze ja dann im Endeffekt vergeben werden, hinter die Niederlande gerückt. Also sie stehen mittlerweile nicht mal mehr auf Platz 5, sondern auf Platz 6. Aber gut, ja, PSG hat leider halt einen großen Namen und viel Geld und so. Deswegen, kleines Extra auf meiner Seite, ne? Wenn das anscheinend jemandem wichtig ist, dann möchte ich das natürlich hier mit einbringen. Und auch kurz über Ligue 1 sprechen.
Und nun geht es nach Frankreich in die Ligue 1, wo die einzige Frage lautet, hat PSG an diesem Wochenende gewonnen?
Nein.
Das war's aus Frankreich und der Ligue 1. Hört doch nächste Woche wieder rein, wenn wir uns die Frage stellen, hat PSG am Wochenende wieder gewonnen?
Ungewohnt genug, dass PSG in der französischen Liga mal ein Spiel nicht gewinnt. Jetzt gab es zum Saisonauftakt unter dem neuen Trainer Luis Enrique ein 0:0 gegen Lorient, bei dem ja sowohl Kylian Mbappé als auch Neymar nicht im Kader waren. Bei denen ist ja irgendwie da ordentlich Chaos drin momentan. Paris hatte zwar 78% Ballbesitz und 1.002 gespielte Pässe, was Rekord seit der Datenerfassung in Frankreich ist, aber konnte daraus kein einziges Tor erzielen. Das ist natürlich auch schon ein Statement. Sagt aber auch einiges über den französischen Fußball allgemein aus. Von daher, ne, das wissen wir ja bereits. Mbappé, laut heutigem Stand trainiert er zumindest wieder mit der ersten Mannschaft, was im Endeffekt heißen könnte, dass er sobald, also für den Fall, dass er jetzt nicht ab sofort wechselt, er vielleicht demnächst auch wieder spielen würde, falls Luis Enrique das zulassen wird. Anderes gilt jedoch für Neymar, der hat ja ein Angebot von einem saudischen Club erhalten. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, ob da vielleicht eventuell noch was bei rumkommt. Aber ja, mehr möchte ich auch über die französische Liga tatsächlich dann nicht verlieren. News and Notes. Stattdessen machen wir in meinen Augen lieber einfach noch eine schnelle Runde News and Notes und begeben uns dafür erstmal in die Gerüchteküche. Aus der kommen nämlich tatsächlich ein paar ganz interessante Impulse, zumindest in meinen Augen, und zwar unter anderem aus Dortmund. Der BVB ist nämlich angeblich interessiert an Amir Belakotschap, dem ehemaligen Bochumer, 21 Jahre alt, der ja mittlerweile in England bei Southampton spielt und mit denen letztes Jahr aus der Premier League abgestiegen ist. Belakotschap ist zumindest bei Transfermarkt mit einem Marktwert von ungefähr 20 Millionen Euro beziffert. Das soll wohl auch ein eventuelles Angebot sein, was Dortmund bereit wäre einzugehen, um die Defensive zu stärken und einen neuen Impuls zu geben. Belakotschap ist ja seit dem letzten Jahr deutscher Nationalspieler, wurde in zwei Partien eingewechselt unter Hansi Flick und wird auch als Perspektivspieler für die Abwehr dort defensiv gesehen. Außerdem war er auch bei der WM 2022 in Katar im Kader, auch wenn er dort keinen Einsatz bekommen hat. Auf der anderen Seite, wenn Dortmund diese Investition noch eingehen möchte, wären vor allen Dingen ja auch die Abgaben von Thorgan Hazard und Thomas Meunier durchaus interessant dafür, um eventuell das Geld dann zur Verfügung zu haben und Belakotschap zu verpflichten. Bereits ein gutes Stück weiter bezüglich einer Verpflichtung ist angeblich Union Berlin beim Thema Robin Gosens. Die Hauptstädter wollten den Außenverteidiger von Inter Mailand ja bereits seit geraumer Zeit verpflichten, ebenso wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg. Ja, jetzt im Endeffekt ist es aber so, dass Fabrizio Romano, der Transferexperte, berichtet, dass Union wohl eine Einigung mit Inter Mailand erzielt hätte, welche den deutschen Nationalspieler für ungefähr 15 Millionen Euro nach Berlin lotsen könnten. Gosens soll dementsprechend die Lücke auf der linken Defensivseite der Eisernen schließen, was nicht nur für Union Berlin, sondern auch allgemein ein großer Gewinn für wahrscheinlich Gosens und auch die Bundesliga wäre. Gosens ist ja, wie gesagt, auch ein wichtiger Punkt für die Nationalmannschaft und ein Spieler, der unter Hansi Flick ja durchaus eine gewisse Rolle gespielt hat und eventuell auch für die Zukunft relevant werden könnte. Und bei Inter scheint er ja nicht immer erste Wahl zu sein. Von daher, zumindest was die spielerische Perspektive angeht und auch einfach den Namen Gosens in der Bundesliga, ist das in meinen Augen auf jeden Fall ein Gewinn für alle Seiten. Eine überraschende Meldung gab es tatsächlich aus Italien zu berichten. Wie und internationale Medien übereinstimmend berichten, ist Roberto Mancini, aktueller Nationaltrainer Italiens, zurückgetreten. hat beim italienischen Verband seinen Rücktritt eingereicht und wird die Nationalmannschaft dementsprechend als Trainer nicht mehr weiter führen. Mancini war bereits seit 2018 im Amt, konnte mit Italien 2021 die verspätete Europameisterschaft gewinnen. Allerdings scheiterte Italien auch für die WM 2022 in Katar bereits in der Qualifikation. Die Gründe sind bisher unbekannt. Mancini hat quasi in dem Rücktrittsgesuch nicht wirklich erläutert, warum er das genau macht. Jetzt steht im Endeffekt Italien natürlich vor einer schwierigen Geschichte, da man ja noch nicht mal mehr einen Monat, bevor die nächsten Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland stattfinden, erstmal überhaupt einen neuen Trainer finden muss. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich halbwegs schnell gelöst wird, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr große Überraschung, dass Mancini da jetzt einfach den Rücktritt gesucht hat. Und abschließen wollen wir unsere News and Notes natürlich wie immer mit dem Update aus Down Under von der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Dort sind die Viertelfinals gespielt, nur noch 4 Mannschaften sind übrig, die jetzt in den beiden Halbfinals um einen Platz im Endspiel kämpfen. Im ersten Viertelfinale schlug Spanien die Niederlande in Verlängerung mit 2:1. Mit demselben Ergebnis in der regulären Spielzeit konnte Schweden Japan im Favoritinnen-Duell besiegen. Das ist im Endeffekt ein großes Statement gewesen, weil beide Mannschaften halt, was zumindest was die Leistung in den letzten Spielen angeht, wahrscheinlich zu den ehesten Titelkandidatinnen gehören. Gastgeber Australien kann im Elfmeterschießen gegen Frankreich tatsächlich die Nerven behalten und ebenfalls ins Halbfinale einziehen. Das war ein nervenaufreibendes Elfmeterschießen, kann ich euch sagen. Ich meine, klar, als Gastgeber ist natürlich nochmal was Besonderes, wenn man das dann tatsächlich schafft und jetzt im Halbfinale dann ist. Von daher Glückwunsch an die Australierinnen. Das ist definitiv ein cooler Moment und ein cooles Erlebnis für das Land. Und im letzten Spiel, ja, das ist dann quasi eher das traurige Ergebnis, zumindest aus meiner Sicht. England schlägt Kolumbien knapp mit 2:1. Wie gesagt, ich fand den kolumbianischen Run definitiv mega, auch wenn er im Endeffekt natürlich für unser Aus mit gesorgt hat. Aber das ist trotzdem einfach eine großartige Leistung. Kolumbien wird wiederkommen. Also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Kolumbien hat fußballerisch eine große Zukunft vor sich. Das soll nur kurz einmal gesagt sein. Aber im Endeffekt, wie gesagt, zu einem Großteil konnten sich die Favoritinnen durchsetzen. Die Halbfinals finden zum einen morgen am Dienstag um 10 Uhr statt. Dort spielt Spanien dann gegen Schweden. Und am Mittwoch um 12 Uhr spielt Australien gegen England, was alleine auch vom Namen her und von der Geschichte der beiden Nationen natürlich ganz schön was hergibt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer dann im Endeffekt dort ins Finale einziehen kann. Und damit machen wir den Deckel drauf und die Klappe zu. Das war's für die Montagsfolge mit allem Drum und Dran. Pokal, internationaler Fußballtransfers, die Abrundung jetzt natürlich wieder mit der Frauen-WM aus Australien und Neuseeland. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß am Wochenende. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele ich insgesamt am Wochenende geguckt habe. Ich weiß, es waren eine ganze Menge. Und ja, jetzt wird es definitiv auch so weitergehen. Nächste Woche dann Bundesliga-Start. Wir bekommen die Serie A noch dazu, die auch ihre ersten Spiele dann stattfinden lassen wird. Und vor allen Dingen in der Hoffnung auf der Preview des ersten Spieltages in der Folge am Freitag wird sich vermutlich ein guter Freund von mir dazu begeben, der uns nochmal ein paar Einsichten geben kann zum Thema FC Bayern München. Das hatten wir ja jetzt in den letzten Folgen auch durchaus intensiv durch das Thema Harry Kane, dass wir da eine Menge über den FCB sprechen konnten. Und vielleicht, je nachdem, was es so ja, nach dem ersten Spieltag zu berichten gibt, wird das auch ein bisschen wieder abebben. Aber gerade in der jetzigen aktuellen Themenlage ist es natürlich wichtig, dass wir dann nochmal auch aus Fansicht drauf eingehen. Von daher hoffe ich, dass ihr dann dabei seid. Und auch natürlich die Nicht-Bayern-Fans, die sich das Ganze vielleicht auch neutral nochmal ein bisschen anhören wollen, dann im Endeffekt mal mit reinhören. Ansonsten sage ich einfach mal eine schöne Woche euch und wir hören uns am Freitag. Macht's gut!